Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir sind wenig präsent, was Politik betrifft, wo wir uns halt wirklich mehr wünschen, dass die Politiker auch mehr in die Kitas reinschauen.
Zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung. Es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und passen nur auf die Kinder auf, sondern da ist ja unheimlich viel dahinter. Und das ist meiner Meinung nach nicht transparent genug.
Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir in der Vergangenheit an gewissen Stellen Fehler begangen haben. Denn wir haben einfach nicht ausreichend Erzieherinnen und Erzieher am Markt.
Letztlich ist eins der größten Probleme in unserer Gesellschaft eben noch, dass immer davon ausgegangen wird, dass die Mutter sich natürlich kümmert.
Die Öffnungszeiten der Kitas im Land, sollte man denken, sind festgelegt. Doch was Eltern derzeit erleben, ist alles andere als geregelt. Kitas machen morgens später auf, schließen früher als geplant oder bleiben gleich ganz zu. Eltern müssen sich in Chatgruppen streiten, welche Kinder in die Notbetreuung gehen dürfen. Gestresste Erzieherinnen fragen sich, wie sie unter diesen Bedingungen noch pädagogische Arbeit leisten sollen. In den letzten Wochen habe ich in ganz Deutschland mit Eltern, Erzieherinnen und Politikern gesprochen. Wie kann man mit der Herausforderung umgehen, Kita-Betreuung in der Republik besser zu organisieren? Genervte Eltern, gestresste Erzieher. Kita-Chaos in Deutschland. Das ist der Titel unseres heutigen Wochenendjournals, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Johannes Kulms. Mit drei Müttern bin ich in der Bremer Innenstadt verabredet. Genauer gesagt im Überseemuseum, nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt. Wir sitzen in einer ruhigen Ecke des Eingangsfoyers. Hier schwebt ein paar Meter über unserem Kopf ein Walskelett unter der Decke. Weil wir in einem ähnlichen Alter sind, haben wir beschlossen, uns zu duzen.
Ja, ich bin Sabrina Kühlke, bin 40, habe einen 5-jährigen Sohn, bin berufstätig mit 35 Wochenstunden und mein Alltag ist zusammengefasst stressig.
Kannst du das ein bisschen konkreter machen?
Ich muss mich jeden Morgen neu darauf einstellen, findet Betreuung statt, in welchem Umfang findet sie statt und kann mich auf das, was ursprünglich mal vertraglich für mich und meinen Sohn vereinbart war, einfach gar nicht verlassen.
Was ist vereinbart?
Vereinbart ist für meinen Sohn eine Betreuung von 8 bis 16 Uhr und die findet de facto selten statt.
Was heißt das? Wie sind so die letzten Wochen ungefähr gelaufen, so im Schnitt?
Na, das heißt, dass jeden Morgen zwischen 7 und 7.30 Uhr entweder per Mail oder über die Kita-App eine Info kommt, heute Betreuung nur bis 14 Uhr, heute Betreuung bis 15 Uhr, heute kein Frühdienst. Und dann muss ich halt zusehen, wie ich meinen beruflichen Alltag um diese Stand-Jetzt-Betreuungszeiten organisiert bekomme.
Und wie gut kriegst du es dann hin, das zu organisieren?
Ich glaube, für alle anderen sieht es aus, als würde ich das ganz gut hinbekommen. Das heißt für mich halt, ich arbeite abends. Die Stunden nach, die ich halt tagsüber in der regulären Arbeitszeit einfach nicht leisten kann, weil ich eher los muss, um das Kind abzuholen.
In welchem Bereich bist du tätig, wenn ich fragen darf?
Ich bin Teamleiterin in einer mittelgroßen Kanzlei hier in Bremen. Also ich leite ein Team von 18 Mitarbeiterinnen und da ist halt auch immer einiges zu tun.
Neben Sabrina sitzt Juliane Klug. Sie hat einen 3 Jahre alten Sohn und erwartet ihr zweites Kind. Auch die 38-Jährige arbeitet in Vollzeit. Seit ihr Sohn in die Kita gewechselt ist, hat sich die Betreuung stabilisiert. Zuvor, in der Krippe, war das noch anders, eher wie bei Sabrina.
Also da lief es so ab, dass wir morgens auch um 7:30 oder so eine Mail bekommen haben, in der es hieß, heute ist Notbetreuung und wir können nur 5 von 10 Kindern betreuen. Und dann sollten sich die Eltern halt schnell eintragen in so ein Online-Tool, quasi so eine Doodle-Liste. Das lief nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ja, es kam dann aber auch durchaus vor, dass ich zu dem Moment, in dem die Mail kam, schon unterwegs war oder gerade beschäftigt war und dann vor der Kita stand und mein Kind wieder mit nach Hause nehmen musste und schauen musste, wie stemme ich das jetzt.
Wie hat sich das denn so ausgewirkt?
Also wir haben in WhatsApp-Gruppen, in denen ich bin, habe ich schon auch den Unmut der anderen mal wahrgenommen. Also da haben vor allem die Leute zurückgesteckt, die irgendwie in Elternzeit waren. die dann teilweise irgendwie mit zwei kleinen Kindern, also mit einem Kleinkind und einem Baby zu Hause saßen und gucken mussten, weil die waren ja zu Hause. Und ja, also gut geregelt finde ich das nicht. Es gibt andere Modelle in anderen Kitas. Also reibungslos verlief das nicht. Irgendwie haben wir es hinbekommen. Aber schön ist anders, genau.
Auch Lena Reichelt hat als Mutter von zwei Kindern Erfahrungen gemacht mit den Betreuungsengpässen in den Bremer Kitas und irgendwann genug gehabt. Ende 2022 gründete sie gemeinsam mit Juliane, Sabrina und weiteren Bremer Eltern die Initiative Kitastrophe, um auf die Missstände in der Hansestadt aufmerksam zu machen.
Es gab eine Gesamtelternbeiratssitzung per Videoschalte. Es war eine Sitzung, an der Frau Aulep, die Senatorin hier in Bremen für Kinder und Bildung, teilgenommen hat. Sehr von oben herab mit uns Eltern als Elternvertreter aus den verschiedenen Kitas gesprochen hat und die ganzen Problematiken sehr relativiert hat. Und wir das Gefühl hatten, wir können irgendwie gerade nicht handeln. Man kann mit ihr irgendwie nicht kommunizieren, man kann den Unmut nicht loswerden, der uns ja auch als Elternvertreter zugetragen wird von den verschiedensten Eltern aus unserer Kita. Und gleichzeitig wird sich immer wieder auf den gleichen Ausreden ausgeruht. So nach dem Motto, wir tun doch was und wir machen dies, wir machen das. Und letztlich sind dann die Träger verantwortlich. Und also es hat immer so ein Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten gegeben zwischen Träger und Behörde. Genau, und in dem Zusammenhang haben wir dann in so einem kleinen Nebenchat uns irgendwie so eine Handvoll Eltern unterhalten über das ganze Thema und haben dann irgendwann festgestellt, so kann es irgendwie nicht weitergehen, wir müssen irgendwas tun. Wir als Eltern müssen irgendwie laut werden. Unsere Kinder haben hier in Bremen keine Stimme, auch wenn die Behörde sich ja betitelt als Behörde für Kinder und Bildung. Es passiert nichts, wenn wir uns auf die Politik verlassen, wir müssen selber aktiv werden. Und vor dem Hintergrund haben wir uns dann irgendwie so ein bisschen ausgetauscht und dann mit verschiedenen Eltern die Kitastrophe Bremen gegründet.
Im April vergangenen Jahres organisierte das Bündnis Kitastrophe eine Kundgebung vor dem Bremer Rathaus und startete eine Petition mit dem Ziel, die Kinderbetreuung zuverlässiger und kindgerechter zu machen. Knapp 2500 Menschen haben sie unterschrieben. Ist das nun viel oder wenig in einem Bundesland mit etwa 700.000 Einwohnern? Juliane ahnt, worauf ich hinaus will.
Du weißt es selber, Eltern sein und irgendwie einen Job zu vereinbaren, zu versuchen mit Familie, das stresst. Also Eltern haben generell einen kurzen Atem. Und darauf haben wir manchmal das Gefühl, ruht sich die Politik auch so ein bisschen aus, weil die Generationen relativ schnell durchgefeuert werden. Man kriegt in der Regel Kinder, die sind sehr nah aneinander. Das heißt, man hat eine begrenzte Zeit, irgendwie, in der man mit dem Thema Kita beschäftigt ist. Dann kommt das Thema Schule und man muss sich irgendwie anderen Sachen widmen. Und auch wir haben bei unserer Kundgebung gedacht, wo sind die Leute? Wo sind die Menschen, die irgendwie in unseren Kita-Chats irgendwie sich aufregen, dass heute schon wieder Notbetreuung ist oder dass es schon wieder Ausfall ist?
Juliane hat Verständnis für all jene, die Kraft nicht aufbringen, sich gegen die Kita-Missstände zu engagieren. Erst recht jene, die alleinerziehend sind oder Schichtarbeit machen. Dabei hätte die unstabile Betreuung vielfache Konsequenzen.
Deswegen verstehe ich auch immer noch nicht, warum nicht mehr Leute irgendwie auf diesen Zug aufspringen von diesen Elterninitiativen, die sich bundesweit gebildet haben. Weil eigentlich müssten nicht nur Eltern dastehen und demonstrieren, sondern halt auch die Leute, Arbeitgeber in erster Linie, die wissen, dass ihre Fachkräfte halt nicht so können, wie die gerne würden oder wollen würden. Da müssten stehen die kinderlose Oma von nebenan, die irgendwie ihre Pflege in Gefahr sieht. Da müssten alle stehen. Weil auch, wenn ich keine Kinder habe, dann ist das genau das Ding, was du sagst. Uns fehlen die Fachkräfte, uns fehlen sie ja jetzt schon. Und wenn wir da nicht gescheit für unsere Zukunft sorgen, indem wir uns um unsere Kinder kümmern, dann werden wir irgendwo in eine Situation hineinlaufen, die wünsche ich mir überhaupt nicht.
Darf ich fragen, wie viele Männer und wie viele Frauen in eurer Initiative ungefähr aktiv sind?
Wir sind aktuell ja zu fünft, nur noch zu fünft leider, und ein Mann und vier Frauen. Aber da sind wir natürlich in vielen Punkten auch so ein bisschen in den gesellschaftlichen Rollenbildern irgendwie gefangen. Also beispielsweise mein Mann arbeitet Vollzeit in einer Führungsposition in der Automobilbranche. Der schafft es, ein-, zweimal die Woche ein bisschen früher nach Hause zu kommen, um beispielsweise mit meinem Sohn oder mit unserem Sohn zum Schwimmkurs zu gehen. Aber unterm Strich bin ich die nur 20 Stunden arbeitet. Mein Sohn kommt dieses Jahr in die Schule. Da will ich überhaupt noch gar nicht drüber nachdenken, was das dann alles genau heißt. Und letztlich ist eins der größten Probleme in unserer Gesellschaft eben noch, dass immer davon ausgegangen wird, dass die Mutter sich natürlich kümmert.
Die promovierte Kunsthistorikerin betont, dass sie sich über die familieninterne Aufgabenteilung nicht beschweren möchte. Trotzdem weiß sie, dass die Betreuungsausfälle in den Kitas in Deutschland vor allem von Müttern aufgefangen werden. Sabrina sagt, dass die nächsten Monate in der Kita ihres Sohnes wohl eher schlimmer als besser werden. 4 Vollzeitkräfte werden bis zum Sommer die Einrichtung verlassen.
Und dann sage ich, gute Nacht, Marie. Also, und dann weiß ich auch jetzt schon, es wird entweder morgens nichts stattfinden oder es wird am Nachmittag gekürzt. Also ich sehe jetzt bis zum Sommer nicht so wahnsinnig positiv nach vorn.
Sie befinden sich jetzt hier im Familienzentrum in Herzogenaurach und die Kinder sind jetzt gerade im Garten hier.
Und es ist wunderschönes Frühlingswetter, ist eigentlich perfekt. Wenn man das hier sieht, hat man das Gefühl, eine total idyllische Kita.
Ja, das ist auch sehr idyllisch, wenn man keine Mitarbeiterinnen-Schwankungen hat.
Herzogenaurach. Diese Stadt in der fränkischen Provinz ist bundesweit bekannt als Heimstätte von 2 großen Sportartikelherstellern, von denen einer gerade noch in den Schlagzeilen war, weil er nicht mehr länger die deutsche Fußballnationalmannschaft ausstatten darf. Aber darum soll es an diesem Vormittag nicht gehen. Stattdessen bin ich mit der Frage angereist, wie eine Kindertagesstätte klarkommt, der plötzlich das Personal abspringt. Träger des Familienzentrums Martin Luther in Herzogenaurach ist die evangelische Kirche. Gerd Bayer, der als Geschäftsführer die 5 evangelischen Kitas in der 20.000 Einwohnerstadt managt, und Pfarrerin Nina Mützlitz blicken auf turbulente Monate zurück.
Also wir hatten Kündigungen ab Juni 2023, die hineingewirkt haben bis Februar 2024, sodass wir uns im September entschieden haben, die Betreuungszeiten von 16 Uhr auf 14.30 Uhr zu verkürzen. Einerseits, weil wir gemerkt haben, das Personal kommt an die Grenzen und arbeitet sich auch auf. Und andererseits haben wir gemerkt, dass es für die Eltern auch eine große Herausforderung darstellt, wenn sie regelmäßig um 7:15 erfahren, oh, heute ist die Gruppe zu, sodass es dann besser planbar war zu wissen, okay, es ist 14.30 Uhr dann tatsächlich geschlossen.
Und das war dann davor der Alltag, dass es monatelang immer so ging, dass sie dann kurzfristig irgendwie sagen mussten, mach auf, mach zu oder was auch immer?
Naja, letztendlich war das an unterschiedlichen Krankheitswellen gekoppelt. Wir hatten auch Mitarbeitende, die über einen längeren Zeitraum ausgefallen sind und dadurch kamen dann eben diese Spontanschließungen für die Eltern, die dann natürlich reagieren mussten und ihre Kinder selber betreuen mussten. Ich denke, alle Einrichtungen sind ein Stück weit an der Grenze, weil Fachkräfte wirklich schwer zu bekommen sind.
Es ging dann noch weiter, eben auch durch Krankheiten und noch eine weitere Kündigung, dass wir dann im Dezember beschlossen haben, eine Rotationsschließung einzuführen. Und wir haben dann immer eine Woche eine Gruppe geschlossen gehabt. Und das war planbar für die Eltern unter der, also die Herausforderung, die das gleichzeitig bedeutet hat, will ich gar nicht kleinreden.
Also das heißt, ein Kind war im Durchschnitt eine Woche im Monat zu Hause?
Alle 6 Wochen. Mhm. Ja, genau. Aber so war es für die Eltern oder die Familien planbar. Sie wussten, mein Kind ist in Woche 3 des Kalenderjahres zu Hause und ich kann mich für diese Zeit um eine Betreuung kümmern. Furchtbar für die Eltern, aber so für das Personal tatsächlich planbar und auch für die Familien.
Herzogenaurach ist eine wohlhabende Gemeinde. Die hohen Steuereinnahmen kann man auch dem Kita-Ausbau zugute. In den letzten Jahren ist die Zahl von Betreuungseinrichtungen und Plätzen gewachsen. Doch wie in vielen anderen Teilen der Republik spürte auch der evangelische Träger in Herzogenaurach immer stärker, dass die Zahl der verfügbaren Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt offenbar nicht Schritt hielt. Erst recht im vergangenen Sommer, als die Kündigungswelle einsetzte.
Wir haben dann natürlich versucht, alles zu mobilisieren. Also ob das jetzt unsere kirchlichen Kreise waren, die Mitarbeitenden. Wir haben groß angelegte Ausschreibungen betrieben und dann wirklich peu à peu Mitarbeitende an Land ziehen können, die dann auch die Stellen besetzt haben. Problem ist halt, dass das nicht ad hoc geht. Also man kann diese Stellen, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr gebraucht, um diese Stellen wieder zu besetzen, um wieder einen Status zu haben, um normal arbeiten zu können. Und vorher war es immer extrem. Ja. Und extrem sage ich wirklich, es war dann für alle ein Riesenspannungsfeld, ob das jetzt Leitung, Träger oder Eltern war. Wir mussten ganz viel miteinander kommunizieren, gut kommunizieren. Also wir waren immer im engen Kontakt mit dem Elternbeirat. Wir haben versucht, die Eltern mit ins Boot zu holen. Wir haben auch den Schritt gewagt, die Politik mit ins Boot zu holen, um wirklich zu schauen, wie können wir eine nachhaltige Lösung finden.
Wir haben vielleicht den falschen Platz ausgesucht, um das Interview zu machen. Wir laufen mal weiter.
Ja. Was macht ihr?
Ein Radiointerview.
Offenbar ist es trotz oder gerade wegen der Krise gelungen, einen gewissen Zusammenhalt in der Kita zu bewahren. Das zeigt auch, dass transparent, dass Eltern im vergangenen November gut sichtbar am Kita-Eingang aufhängten. Danke steht in großen roten Buchstaben geschrieben. Und dazu, umrahmt von zwei Herzen, der Satz, ihr seid einfach spitze.
Ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich fand das so schön, das ist so eine herrliche Überraschung gewesen. Und dann sind wir reingekommen und dann standen auch noch so, wie so Care-Pakete, Fresskörbe, Nervennahrung, dafür alles. An dem Tag war ich echt sehr nah am Wasser gebaut.
Katrin Brandt sitzt drinnen im Kita-Gebäude auf einem Sofa. Sie ist 46 Jahre alt und Kinderpflegerin. Seit 6 Jahren arbeitet sie im Familienzentrum Martin Luther.
Und es ist auch jetzt noch, wenn ich komme und sehe dieses Plakat, das ja einfach tolle Farben hat, fröhliche Farben und einfach so positiv aussieht. Ich fände es grandios. Und das ist halt das, was auch das Haus ausmacht. Die Eltern stützen das unheimlich mit und das ist was sehr, sehr Wertvolles. Weil die Eltern leben das ja so auch den Kindern vor. Und dann ist natürlich dieser Kreislauf sehr positiv. Ja? Wenn die Eltern sagen, Mensch, kriegen wir hin, dann wissen das auch die Kinder und dann kriegen wir das auch hin.
Katrin Brandt hat 1998 ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin abgeschlossen. In dieser Zeit sah die deutsche Kita-Landschaft noch ganz anders aus, erst recht in Bayern.
Es gab keinen Job, weil es gab eben noch keine Krippen, die kamen erst danach. Und ich hatte da auch direkt meine erste Tochter bekommen und hätte halt gerne in Teilzeit gearbeitet. Und das war leider nicht möglich.
Was haben Sie damals gedacht, als Sie das so verstanden haben? Oh, ich finde jetzt erstmal keinen Job.
Ja gut, was ich immer denke, muss auch irgendwie anders weitergehen. Aber ich fand es schon erschreckend. Also einfach auch mit den Reaktionen mancher Leitungen damals, die dann auch gesagt haben, ja nee, also ja, wenn man selber ein Kind hat, dann ist man ja da schon so ein bisschen wie vorbelastet. Das Kind ist mal krank, man fällt aus und es war sehr, sehr negativ, wo ich gedacht habe, okay, es ist eigentlich ein Bereich, wo ich für die Kinder da bin, aber wenn ich selber ein Kind habe, werde ich total ausgebremst. Also es war sehr frustrierend und ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich lange nicht in den Kindergarten zurückgegangen bin.
Hatten Sie damals auch so ein bisschen das Gefühl, Mist, ich habe vielleicht den falschen Beruf gewählt?
Ich wollte nie was anderes werden. Also es war von klein auf, wollte ich im Kindergarten arbeiten. Das war einfach schon mein Berufswunsch und das habe ich eigentlich nie gedacht.
Doch weil sie Ende der 90er Jahre keinen Job in ihrem Traumberuf fand, ging Katrin Brandt in die Industrie. Fast 10 Jahre war sie dort tätig und mit ihrem Gehalt zufrieden. Doch als sie ihre jüngere Tochter hier im Familienzentrum für die Betreuung anmeldete, bekam sie wieder Sehnsucht und wollte gerne zurück in ihren Beruf, den sie eigentlich gelernt hat. Die Gemeinschaft in der Kita kam mir fast vor wie in einer Familie.
Und habe ja eben dann ganz bewusst entschieden, dass ich hierher komme. Und ich finde diesen Vergleich ganz extrem. Zum einen natürlich vom Verdienst her. Also, dass ich habe ja finanzielle Einbußen, da war ich mir von vornherein klar, habe ich mich auch nicht drüber beschwert, aber auch von der Wertschätzung. Warum ist es so gut anerkannt, dass ich da sitze und Knöpfchen drücke? Hier habe ich aber 25 Kinder, die ich im Auge haben muss, wo ich schauen muss, dass nichts passiert. Also die Verantwortung, die ich habe, jetzt hier gegenüber der Kinder oder in der Industrie, wo ich einfach gucken muss, dass die Zollpapiere für irgendwas richtig ausgestellt sind, das ist für mich nicht vergleichbar. Also da ist doch der Mensch so viel mehr wert als die Ware da drin. Ja, das kann ich einfach nicht verstehen.
Verstehen kann sie dagegen sehr gut, dass sich heute immer mehr von ihren KollegInnen ausgebrannt fühlen und am Ende womöglich die Entscheidung treffen, aus dem Job auszusteigen. Brandt hat versucht, sich in den letzten Monaten immer wieder selbst Mut zu machen und zu sagen, es wird schon wieder besser.
Aber ich habe natürlich auch schon so einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, okay, wie lange kann ich das mittragen, wie lange schaffe ich das? Ja, man sieht halt einfach so viel, was einem am Herzen liegt und das so eigentlich den Bach runtergeht. Wie viel Zeit auf der Strecke bleibt, die man eigentlich so toll am Kind arbeiten könnte, weil man irgendwo vertreten muss in einer anderen Gruppe, weil jemand ausfällt. Natürlich, die Krankheiten sind da und wenn man eh schon wenig Personal hat, muss man wahnsinnig flexibel sein. Und man trägt viel von seinem Job mit nach Hause. Also man arbeitet viel im Kopf, auch nachts ab. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie lange kann ich das? Wie lange schaffe ich das, dass es mir dabei gut geht?
Stellen sich da manchmal diese Frage, Mensch, warum klappt das eigentlich nicht? Was läuft schief oder woran liegt es, dass es so aus dem Ruder gelaufen ist?
Ja, aber ich habe leider keine Antwort. Ich glaube einfach, dass der Beruf zu lange unter dem Radar gelaufen ist. Zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung. Es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und passen nur auf die Kinder auf, sondern da ist ja unheimlich viel dahinter. Und das ist meiner Meinung nach nicht transparent genug. Also da muss viel, viel mehr an die Öffentlichkeit auch, was wir stemmen, dass es einfach Kinder gibt, die gerade besondere Themen haben, die mehr Aufmerksamkeit bleiben. Also dieses ganze soziale Umfeld der Kinder fließt ja mit in den Kindergarten ein. Auch das fangen wir ab. Geht es der Familie gerade gut? Ist irgendwas passiert, was die Kinder mit reintragen? Auch das müssen wir irgendwie abfangen. Es ist wahnsinnig viel Belastung, nicht immer nur körperlich, sondern einfach auch vom Kopf her.
Einst stand die Stadt Laatzen für Fortschritt. Die 45.000 Einwohnergemeinde liegt am südlichen Stadtrand von Hannover. Genau hier, am Übergang der beiden Gemeinden, liegt das Messegelände. Hier fand im Sommer 2000 die Weltausstellung Expo statt und man wagte einen Blick in die Zukunft. Doch heute geht es in Laatzen weit weniger zukunftsträchtig zu. Wegen massivem Personalmangel werden hier die Regelöffnungszeiten der Kitas dauerhaft gekürzt. Ab Sommer sollen Eltern ihre Kinder nur noch bei besonderem Bedarf über 14.30 Uhr hinaus betreuen lassen dürfen. Von den Verantwortlichen will ich mir erklären lassen, wie sie diese Entscheidung rechtfertigen. Das Rathaus von Laatzen ist ein 10-stöckiges Hochhaus. Im dritten Stock hat Bürgermeister Kai Eggert sein Büro.
Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Einen Moment noch.
Na, klar. Der parteilose Kommunalpolitiker leitet seit 2,5 Jahren die Verwaltung seiner Heimatstadt. Auf dem Weg zum Interview komme ich an einem Foto vorbei, das Eggerts Großvater zeigt. Gleich bei Eintritt ins Büro, noch bevor wir uns gemeinsam an den Besprechungstisch setzen, erklärt Eggert mir:
Mein Großvater Kurt Grobe war von 1974 bis 1980 Bürgermeister hier in Laatzen. Und meine Mutter hat jahrelang hier im Rathaus gearbeitet und ich bin im Jahr 2021 gewählt worden.
Und sind 1976 geboren?
Ja, richtig, genau so.
Was glauben Sie, hat Ihr Großvater sich in der damaligen Zeit über jedes Kind gefreut, was in Laatzen auf die Welt kam? Gesagt, jo, cool, Nachwuchs oder gleich schon mal, was machen wir denn da?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich über Kinder sehr gefreut hat, weil seine Enkelkinder waren das Größte für ihn. Aber ich glaube, das ging auch darüber hinaus und er hat sich über alle Kinder in Laatzen gefreut.
Wie sind Sie, wenn ich fragen darf, wurden Sie damals betreut zu Hause oder gab es damals schon Kitas in Laatzen? Wissen Sie das noch?
Ja, es gab schon ganz viele Kindertagesstätten bei uns. Und meine Mutter und meine Eltern hatten den Bedarf, sie mussten damals auch ein entsprechendes Einkommen, weil gerade neu gebaut wurde, einbringen. Und meine Mutter musste auch schnell wieder zur Arbeit. Und so früh es möglich war, bin ich in unserem Ortsteil in Gleiding in die Kindertagesstätte gegangen.
Inzwischen gibt es 21 Kindertagesstätten in Laatzen. Knapp die Hälfte von ihnen wird durch die Stadt betrieben. Die meisten Familien bekommen in Laatzen einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Doch viel schwieriger sei es, Personal für die Gruppen zu finden, klagt Thomas Schrader. Der Leiter des Fachbereichs Jugend, Bildung und Soziales hat sich zu uns an den Tisch gesetzt. Viele Fachkräfte wollten heute eine Teilzeitstelle, was es gerade schwer mache, die Nachmittagsbetreuung zu organisieren. Deswegen habe sich die Stadt dafür entschieden, ab Sommer nur noch eine Randbetreuung über 14.30 Uhr hinaus in den Kitas anzubieten, erklärt Schrader.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass die Eltern ihren konkreten Bedarf nachweisen müssen. Wir haben die Möglichkeit, eben in den Randzeiten Gruppen zusammenzulegen. Das ist in den Kernzeiten so nicht möglich, weil der Gesetzgeber dann eine bestimmte Sicherstellung der pädagogischen Standards auch erfordert durch die bereitgestellten Fachkräfte. Wir wollen durch diese Maßnahme eben versuchen, die Planbarkeit zu verbessern und die Verbindlichkeit zu erhöhen. Da sind wir nicht die einzigen. Viele Kommunen, auch hier im Umfeld der Region Hannover, beschäftigen sich gerade mit dem Thema. Einige haben das auch schon umgesetzt, sodass wir ja, versuchen wollen, der jetzigen Personalsituation dann besser gerecht werden zu können.
Herr Eggert, glauben Sie, dass alle Familien, die einen Platz brauchen für mehr als diese 6 Stunden, dass sie den auch kriegen oder werden einige Leute durchs Raster fallen hier in Laatzen?
Na, ich hoffe nicht, dass welche durchs Raster fallen, denn grundsätzlich ist es ja so, dass wir den Anspruch alle selbst an uns haben, dass wir möglichst allen gerecht werden wollen und dass wir allen diese Plätze anbieten möchten. Wir müssen aber auch gucken auf die tatsächliche Situation, was ist realistisch umsetzbar und was geht. Und für uns ist da die höchste Priorität, dass wir es hinbekommen, dass möglichst alle erstmal eine Grundbetreuung haben.
Was ist trotzdem das gesellschaftliche Signal, was eine politische Entscheidung am Ende auslöst, in Laatzen oder auch anderswo? Ich meine, wir haben ja inzwischen, haben Sie ja schon gesagt, viele Gemeinden in Deutschland, in Niedersachsen und anderswo, wo die Zeiten eben eingeschränkt werden. Ist das nicht überspitzt gesagt ein ziemliches Armutszeugnis für unsere Gesellschaft?
Na, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir in der Vergangenheit an gewissen Stellen Fehler begangen haben, dass wir die Arbeit vielleicht nicht genug gewertschätzt haben. Das sind alles die Sorgen, die wir heute haben, die aber aus der Vergangenheit entstanden sind. Denn wir haben einfach nicht ausreichend Erzieherinnen und Erzieher am Markt. Und das hängt natürlich dann auch damit zusammen, wir haben es vielleicht auch nicht geschafft, die Generationen, die sich jetzt dafür interessieren müssten, dafür zu gewinnen, dass es ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft ist, dass es eine schöne Arbeit ist, dass man da viel Freude dran haben kann und dass die jungen Menschen sagen, ich möchte diesen Beruf ergreifen.
Glauben Sie, das Problem vielleicht hängt auch damit zusammen, diese Herausforderung, die wir bei diesem ganzen Thema haben, dass viele Leute, die Entscheidungen treffen, halt vor allem Leute sind wie wir drei, Männer. Und ich weiß nicht, ob die immer Kinder haben oder nicht, aber dass halt diese ganzen Betreuungsprobleme oft an den Frauen halt hängen bleiben und nicht an den Männern. Also wenn die Männer da viel mehr betroffen wären im Alltag, wenn Kitas geschlossen bleiben, dass dann automatisch viel mehr auch in der Politik passieren würde?
Also es ist sicherlich, kann das ein Faktor sein, aber ich glaube, dass die Probleme, die wir da haben, eher in unserer Gesellschaftsstruktur liegen. Denn vor einigen Jahrzehnten war es dann so, dass Familien zum Teil mehr mit mehreren Generationen unter einem Dach gelebt haben. Und da haben eben schnell mal die Großeltern dann die Betreuung übernehmen können. Und wir haben dieses Thema gar nicht gehabt. Und wir sind jetzt in dieser Situation, wir haben viel, viel mehr Patchwork-Familien, wir haben viel mehr Alleinstehende. Und die müssen eben irgendwie ein Einkommen generieren und die brauchen dann die Unterstützung, dass diese Kinder betreut sind. Und das ist sicherlich eher das, was uns mehr Sorgen und Nöte gerade verschafft, weil dieser Bedarf so groß geworden ist.
Sein Verwaltungskollege Thomas Schrader beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren auch mit der Kita-Betreuung in Laatzen. Viele Kita-Plätze seien seitdem geschaffen worden, hält Schrader fest.
Und wir hätten uns, glaube ich, alle nicht träumen lassen, dass wir jetzt mal in so eine Situation kommen würden, wo es darum geht, wie können wir das, was wir hier erreicht haben in den letzten Jahren, überhaupt erstmal absichern, damit man diese Ansprüche auch weiterhin erfüllen kann.
Unser Stammhaus sozusagen. Wir haben hier ungefähr 800 Kollegen hier im Haupthaus und insgesamt haben wir in Deutschland um die 2600 Kolleginnen und Kollegen, für die wir verantwortlich sind und natürlich dann auch insbesondere das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf gestalten wollen. Genau, wir können gerne hier rausgehen.
Okay.
Anke Fürlein leitet mich durch ein weitläufiges Bürogebäude nahe des Nürnberger Ostbahnhofs. Nach einem längeren Gang öffnet sich der Bau. Links fällt der Blick auf eine offene Bibliothek, rechts stehen hinter einer breiten Glasfront Gartenmöbel auf der Terrasse eines großen Innenhofs. Hier hat Rödel und Partner seinen Hauptsitz, ein weltweit agierendes Prüfungs- und Beratungsunternehmen. Anke Fürlein leitet bei dem 6.000-Mitarbeiter-Betrieb die Personalentwicklung. Unsichere Betreuungsverhältnisse in vielen deutschen Kitas werden immer stärker auch zum Problem für die Wirtschaft. Denn wenn Eltern immer wieder ihre Kinder früh abholen oder am Ende ganz zu Hause behalten müssen, weil die Betreuungseinrichtung geschlossen ist, fehlen sie am Arbeitsplatz. Das kann bei Unternehmen geregelte Abläufe durcheinanderwirbeln und trifft inzwischen alle Branchen, egal ob Autohersteller, Handelsketten oder auch Forschungseinrichtungen. Welche Möglichkeiten gibt es in einem Betrieb, wenn kurzfristig die Beschäftigten ausfallen? Oder noch besser, verhindern, dass es gar nicht so weit kommt? Mit diesen Fragen bin ich nach Nürnberg gekommen, zu einem Unternehmen, das sich das Thema Familienfreundlichkeit schon länger auf die Fahnen geschrieben hat. Bereits 2005 hat Rödel und Partner die Betriebskita Schlaue Füchse eröffnet, die sich direkt im Firmengebäude befindet und vom Bayerischen Roten Kreuz betrieben wird. In der Krippe werden derzeit 14 Kinder im Alter zwischen 1 und 3 Jahren betreut.
Hier schläft auch gerade noch ein kleines im Wagen, aber Sie dürfen gerne mal reinschauen. Wir haben 14 Betten für 14 Kinder, beziehungsweise eins schläft hier gerade im Wagen, weil sie noch nicht so gut angekommen ist. Sie braucht einfach noch ein bisschen mehr Ruhe und ihren persönlichen Raum quasi.
Olivia Zeisberg ist Erzieherin und leitet die Betriebskrippe von Rödel und Partner. Träger der Einrichtung ist das Bayerische Rote Kreuz. Während ich einen kleinen Rundgang durch die Krippe bekomme, nehmen die Kinder gerade ihre Obstpause ein. In der Unternehmenskrippe wird bevorzugt der Nachwuchs von Mitarbeitern betreut. Ist der Bedarf viel geringer, können auch andere Kinder aufgenommen werden.
Gerade seit Corona hat es sich einfach so ergeben, dass viele lieber wohnortnah die Kita besuchen. Und dadurch haben wir aktuell tatsächlich nur ein Kind. Letztes Jahr waren es 4 Kinder, nächstes Jahr werden es wieder 3 Kinder. Aber es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aktuell ist halt nicht so ein hoher Bedarf da.
Der Betreuungsschlüssel sei gut. Und auch die Öffnungszeiten seien bei den Schlauen Füchsen sehr stabil, sagt Leiterin Zeisberg. Ihr Team sei sehr zuverlässig und gut besetzt.
In anderen Kitas höre ich oft, dass die Kolleginnen Schwierigkeiten haben, weil das Personal einfach nicht da ist. Hier läuft es aber tatsächlich sehr gut. Ob das jetzt unbedingt was mit der Betriebskita zu tun hat, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber wir bekommen schon auch immer viel Unterstützung. Also gerade wenn ich sage, hey, wir bräuchten jemanden. Die Ella beispielsweise ist tatsächlich über eine Kollegin von Rödel empfohlen worden. Also da ist dann natürlich quasi die Zusammenarbeit auch ein bisschen so der Hintergrund, dass man gemeinsam suchen kann und das natürlich für uns einfacher ist. Statt dass nur 2, 3 Leute suchen aus unserer Einrichtung, kann einfach ein großes Gebäude nach Unterstützung fragen. Und das ist immer ein großer Vorteil für uns. Ja.
Doch die Betriebskita ist nur ein kleiner Baustein, der dem Beratungsunternehmen Rödel und Partner hilft, die Belegschaft bei Betreuungsengpässen in den Kitas zu unterstützen. Personalchefin Anke Fürlein sagt beim Gespräch im Hof, dass Familienfreundlichkeit viel stärker im Betriebsalltag gelebt werden muss. Gerade dann, wenn jemand vorübergehend nicht die geplanten Arbeitszeiten einhalten kann.
Ich glaube, dass wir auch relativ gut sind, Lösungen zu finden für solche Situationen. Es ist ja auch so, dass wir nicht alleine arbeiten. Normalerweise ist jeder Kollege in einem Team und dann kann das Team das auch auffangen. Natürlich, wenn es immer wieder passiert und auch eine lange Zeit dauert, führt es auch zu einer Belastung im Team, klar. Aber ich habe jetzt noch von keinem Auftrag gehört, den wir ablehnen mussten aufgrund fehlender Kinderbetreuung.
Aber wie gehen Sie damit um, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, pass auf, bei mir jetzt absehbar die nächsten Wochen eingeschränkte Betreuungszeiten. Meine Regelarbeitszeit ist eigentlich jeden Tag von 8 bis 16 Uhr. Ich werde mich mittags verabschieden und muss dann den Rest immer abends oder am Wochenende nacharbeiten.
Ich würde erstmal fragen, was wäre denn die bevorzugte Lösung für den Kollegen oder für die Kollegin? Ich glaube, über lange Sicht ist es einfach nicht gut handelbar, wenn man sagt, ich nutze jetzt die 4 Stunden vormittags und arbeite dann jeden Abend noch 4 Stunden. Es ist einfach, glaube ich, auch nicht gesund für den Kollegen, die Kollegin, und würde aber da versuchen, eng dran zu bleiben. Sicherlich ist auch eine Lösung, die Arbeitszeit einzuschränken, temporär, aber auch immer zu sagen, ich vertraue dir, ich bin mir ganz sicher, auch dass der Kollege wirklich oder die Kollegin das Beste gibt in der Zeit und dass wir da gemeinsam eine Lösung finden. Und sei es eben, um die Arbeitszeit zu reduzieren, temporär, oder auch zu sagen, Mensch, es ist doch auch flexibel, ob du jetzt mal 2 Wochen weniger als deine 40 Stunden arbeitest. Ich weiß sowieso, du hast auch die Möglichkeit, vorher, nachher hast du sicherlich auch Überstunden gemacht und das gleicht sich schon alles aus. Also da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, Vertrauen zu haben.
Was ich trotzdem interessant finde, ist, dass Sie sagen, im Großen und Ganzen halten sich hier die Auswirkungen von Kita-Einschränkungen, irgendwie Betreuungseinschränkungen in Grenzen, obwohl Sie einen sehr hohen Frauenanteil hier haben. Und ich sage das deswegen, weil ja leider in der Gesellschaft bei diesen ganzen Betreuungssachen sehr viel immer an den Frauen dann hängen bleibt. Und trotzdem würden Sie sagen, wer hier als Frau arbeitet, kommt nicht unbedingt bei dem Thema schlechter weg als männlicher Mitarbeiter, ist mal ganz platt gesagt.
Ja, ich glaube, da hilft uns auf jeden Fall auch die flexiblen Arbeitszeiten, die wir oft haben können, und natürlich auch die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Ich glaube schon, dass es dann vor allem auch die Frauen sind, die diese Belastungen spüren, wenn sie eben zu Hause ein Kind betreuen, versuchen parallel zu arbeiten. Das ist einfach sehr, sehr ermüdend. Aber grundsätzlich sind es, glaube ich, die Arbeitsbedingungen, die einfach für uns sehr günstig sind in dem Fall. Wenn wir jetzt im Verkauf arbeiten würden, dann wäre das ja gar nicht möglich. Da wäre ja Präsenz nötig und dann können wir das nicht leisten. Aber von der Tätigkeitsart, die wir hier haben, von den Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten, Homeoffice zu nutzen, hilft es uns und natürlich den vielen Kolleginnen sehr.
Trotzdem sieht die Personalchefin auch in ihrem eigenen Haus noch Luft nach oben. Nicht nur, um Beschäftigten besser zu helfen, die Engpässe bei der Kita-Betreuung haben, sondern auch insgesamt mehr Familienfreundlichkeit hinzukriegen.
Ich glaube, viele Führungskräfte sehen das genauso, dass wir hier unterstützen müssen als Arbeitgeber. Aber vielleicht Führungskräfte, die selbst nicht betroffen sind, selbst nie die Erfahrung gemacht haben, da weiß ich nicht, ob sie wirklich jedes Mal empathisch umgehen mit so einer Thematik im Team. Ich glaube, da müssen wir insgesamt als Arbeitgeber einfach immer noch weiter dazulernen und auch noch sensibler werden. Denn ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch als Arbeitgeber da zu zeigen, wir unterstützen euch in dieser Situation und helfen euch, da eine Lösung zu finden.
Unseres Forschertages, Haus der kleinen Forscher, hatten wir eine große Forscherstraße bei uns im Garten aufgebaut und Herr Olaf Scholz hat sich bei uns gemeldet, der wollte gerne unsere Einrichtung besuchen und hat dann mit den Kindern gemeinsam die Galaxie erforscht, Planeten gebaut und Raketen starten lassen.
Wie hat Herr Scholz sich geschlagen? Hatten Sie den Eindruck, dass aus dem hätte man auch einen guten Erzieher machen können?
Also er war ganz offen, er hat auch sich gleich mit den Kindern gut verstanden. Ich denke mal, noch mit ein bisschen Übung könnten wir ihn auch einstellen.
Alles klar. Was braucht man denn eigentlich aus Ihrer Sicht, um guter Erzieher oder Erzieherin zu sein? Was sollten die Leute mitbringen?
Also ganz viel Empathiegefühl, auch sich selbst nochmal das innere Kind bewahrt haben und damit eingehen. Und natürlich auch ein offenes Ohr für die Eltern haben und eigentlich immer dabei sein.
Sollte sich der Bundeskanzler hier angesprochen fühlen, in der Kita Springfrosch im Potsdamer Ortsteil Golm, müsste er wohl erstmal auf die Warteliste. Denn die einzige freie Stelle wird gerade besetzt, erklärt mir die stellvertretende Kita-Leiterin Ulrike Fröhlich beim Rundgang durch den Kita-Garten. Die Einrichtung mit 120 Plätzen gehört zum Unternehmen Fröbel, ein überregionaler, frei gemeinnütziger Träger von Kindertageseinrichtungen in Deutschland. In Brandenburg bekommt eine Familie, wie fast überall in den anderen ostdeutschen Bundesländern, ohne lange Wartezeiten einen Platz. Das liegt auch am schlechteren Betreuungsschlüssel im Osten. Denn sowohl in Krippen als auch Kitas kommen mehr Kinder auf eine Fachkraft als im Westen. Dennoch suchen auch Betreiber ostdeutscher Kitas immer wieder händeringend nach Personal. Eine Realität, von der die Politik leider viel zu wenig Kenntnis nimmt, findet Ulrike Fröhlich.
einfach, weil wir Pädagogen unsere Arbeit machen und eben halt immer für die Kinder da sind. Wir sind wenig präsent, was das in den Medien betrifft, was Politik betrifft, wo wir uns halt wirklich mehr wünschen, dass die Politiker auch mehr in die Kitas reinschauen mal, eben wie Olaf Scholz, der mal so den Alltag mitbekommen hat. Das wünschen wir uns von anderen Politikern natürlich auch.
Wenige Minuten später fährt ein schwarzer Audi vor und Gordon Hoffmann steigt aus. Seit 2019 ist Hoffmann Generalsekretär der Brandenburger CDU. Als Bildungspolitiker ist er immer wieder auch in Betreuungseinrichtungen für Babys und Kleinkinder unterwegs. Bevor er in die Politik ging, hat Gordon Hoffmann verschiedene Ausbildungswege ausprobiert und unter anderem einen Abschluss als staatlich anerkannter Erzieher gemacht. Auch deswegen habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir uns für das Interview in der Potsdamer Springfrosch-Kita treffen. Wir gehen in den Garten, wo ein paar Dutzend Kinder an diesem Nachmittag herumwuseln. Hoffmanns erster Eindruck?
Ach, die Kinder spielen ja ganz glücklich hier im Sand. Ich gucke gerade mal, das Außengelände könnte... Es ist hübsch, aber es könnte ein Tick größer sein. Ne? Man merkt mal schon, es ist städtischer Bereich. Das ist bei uns in der Prignitz oftmals ein bisschen anders.
Alles klar.
Da ist mehr Platz.
Auf welche von den Ausbildungen, die Sie gemacht haben, sind Sie am stolzesten? Oder was glauben Sie, was hat Ihnen am meisten gebracht oder auch Sie vorangebracht?
Also auf jeden Fall die Erzieherausbildung, die habe ich ja im Gegensatz zur Heizungsbauerlehre auch abgeschlossen. Insofern hat mir das viel mehr gebracht und dann, ja, ich habe auch nochmal soziale Arbeit studiert. Das war auch nochmal ganz wertvoll, aber ich glaube, Erzieherausbildung war schon so das Interessanteste.
Warum haben Sie sich denn dafür entschieden? Ich meine, das macht jetzt auch nicht jeder Mann. Betonung auf Mann.
Ja, also ich habe damals an der Abendschule nochmal 10. Klasse neu gemacht, hatte so ein bisschen damit geliebäugelt, Abitur zu machen und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass bei uns am Oberstufenzentrum so eine Erzieherausbildung angestrebt wird, dass sie da so eine Klasse aufmachen. Da dachte ich mir, ja, also mit Menschen kann ich eigentlich gut, mit Jüngeren sowieso. Könnte eine Sache sein, die mich interessiert, die mir Spaß macht und dann habe ich mich da beworben.
Nach dem Ende seiner Ausbildung hat Gordon Hoffmann mehrere Jahre im schulischen Bereich gearbeitet. Als Erzieherversteher will er sich trotzdem nicht sehen.
Also die meisten Leute, die ich treffe, die dann sich mit Fragen an mich wenden, denen geht es ja eigentlich um die Zukunft. Die wollen eigentlich weniger Geschichten aus der Kategorie Opa erzählt vom Krieg. Aber meine Erzieherausbildung ist ja mittlerweile auch schon 20 Jahre her. Da geht es eher um die Zukunft. Aber wenn das mal darauf kommt, das Gespräch, na klar, dann erzähle ich da auch drüber.
Während wir einem kleinen Jungen dabei zusehen, wie er gerade in einem ausgemusterten Segelboot das Ruder übernimmt, möchte ich von dem Politiker wissen, was für ihn mehr wiegt. Gute Betreuung, weniger Plätze oder weniger Erzieherinnen auf mehr Kinder und dafür mehr Kita-Plätze?
Ja, ich glaube, das ist Licht und Schatten. Ne? Also wer in Bayern jetzt einen Kita-Platz hat, wo der Betreuungsschlüssel gut ist, der freut sich sicherlich. Wer in Bayern einen Kita-Platz sucht und keinen findet, der guckt vielleicht ein bisschen neidisch nach Brandenburg, wo wir zwar eigentlich relativ gut ausgestattet sind mit Kita-Plätzen, aber dafür vielleicht nicht so einen guten Betreuungsschlüssel haben. Ja? Also Licht und Schatten. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema mittlerweile auch mehr im öffentlichen Bewusstsein ist und dass dort diese Diskussion über die Bedeutung von Kita und frühkindlicher Bildung in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung hat und dementsprechend auch mehr dafür getan wird.
Seit 2019 ist Hoffmanns CDU an der Landesregierung in Brandenburg beteiligt. Entsprechend stellt der 45-Jährige wichtige Fortschritte im Kita-Bereich während dieser Regierungszeit heraus. Der Betreuungsschlüssel habe sich verbessert. Zudem werde die Betreuung für alle 3- bis 6-Jährigen ab August dieses Jahres beitragsfrei. Die großen Unterschiede im Bereich Kita-Politik sieht Hoffmann weniger zwischen den Parteien, sondern eher zwischen Ost und West.
Ich habe den Eindruck, dass gerade in Ostdeutschland das Thema nie so ideologisch besetzt war, wie das möglicherweise in den alten Bundesländern war. In der DDR waren eben fast alle in der Kita. Und wer jetzt dann heute so wie in meinem Alter ist und selbst in der Kita war und der findet diese Vorurteile dann teils auch absurd.
Was ich interessant finde, dass ja selbst in Brandenburg, ich glaube hier auch in der Region inzwischen, immer wieder die Diskussion aufkommt, soll man Kitas oder muss man Kitas nicht schließen, weil die Geburtsentwicklung in den nächsten Jahren voraussichtlich so sind, dass man sagt, wir haben eigentlich viel zu viele Plätze. Wie gehen Sie mit diesen ganzen Szenarien um als Politiker?
Also diese ganzen Prognosen, dass wir immer weniger werden, da bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Ja, also auch in meiner Heimatstadt in Wittenberge haben wir früher immer überlegt, welche der beiden Grundschulen lohnt es sich zu sanieren, weil wir die andere ja bald dann nicht mehr brauchen, wenn nicht mehr so viele Kinder da sind. Jetzt haben wir immer noch beide Grundschulen und haben nicht genug Plätze. Also von daher wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Und wenn es dann tatsächlich irgendwann mal weniger Kinder sind, dann glaube ich, haben wir eher die Chance, so eine gewisse pädagogische oder qualitative Rendite einzufahren, weil wir nämlich dann tatsächlich mehr ausgebildetes Personal haben und dann die Kinder besser fördern können.
Das war das Wochenendjournal. Genervte Eltern, gestresste Erzieher. Kita-Chaos in Deutschland. Mein Name ist Johannes Kulms.